machen weiter mit der nächsten und letzten Sequenz jetzt und kommen zu einem sehr wichtigen Thema, nicht nur im Yoga, sondern natürlich auch in der Yogatherapie. Wie wollen wir diese Yogatherapie gestalten? Und diese Sequenz ist ja auch so ein bisschen dazu gedacht, um zukünftig eine Arbeitsgruppe zu entwickeln zum Thema Ethik in der Yogatherapie, und dafür suchen wir ja auch noch Mitstreiter, und Gerhard wird da auch dann Ansprechpartner sein und Werbung machen, ja, so dass wir uns selber in der DGIT auch hier Ethikrichtlinien geben können, die dann unsere Arbeit auch gut gestalten. Ja. Ja, begrüße ganz herzlich Gerhard Vollmer. Einige von euch kennen ihn ja schon als unseren Kassenprüfer. Und jetzt zum Thema MeToo und Ahimsa auf dem Weg zu Ethikrichtlinien in der Yogatherapie.
MeToo, ja, es wurde ja schon genannt, das Thema Begrüßung als erstes. Da, wo ich herkomme, sagt man gerne Grüß Gott oder Mahlzeit jetzt um die Zeit, und ist eigentlich blöd, aber es passt einfach als gute Verbindung von dem, was wir gestern als letzte Beiträge gehört haben, und dem, was wir heute jetzt so mit der Ethik verbinden. Da fehlt noch was, Mahlzeit. Und ich habe was dabei, Thüringer Rostbratwurst. Ja, es ist schon der richtige Vortrag also für heute und hier. Also das wird noch ein bisschen spannend, den Bogen zu finden, aber ich habe es ganz ans Ende. Also wenn es euch nicht interessiert, lassen wir es weg. Ich freue mich ganz besonders, dieses spezielle Anliegen. Das ist ein spezielles Anliegen von mir, das ich jetzt allerdings auch zum ersten Mal in der Öffentlichkeit vortrage. Also von daher sind wahrscheinlich so ein paar Sprünge, Holprigkeiten und sonst was drin. Ich habe auch keine Slides und sowas, wo man sich dran festhalten könnte. Ihr könnt also die Augen schließen und gerade so folgen, wie ihr folgen möchtet. Ich stehe jetzt auch hier so mit ein bisschen wackeligen Beinen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so vor fremden Gruppen. Man hat so das Gefühl, man steht gerade im Baum und das Gleichgewichtssystem oben sagt, da müsste doch mindestens ein Fuß auf dem Boden sein. Also zumindest mal mein Name, ich wollte auf die weitere Biografie da nicht unbedingt eingehen. Gerhard Vollmer, dass man es mal gehört hat, komme aus der Wirtschaft, bin Wirtschaftsingenieur und erst vor 10 Jahren dann so in Yoga-Lehrer und dann auch Yoga-Therapie-Tätigkeit hineingegangen. Zusammen mit meiner Frau, die mich auch hier begleitet, unterstützt und die den körperlichen Teil dann auch mehr abhandelt. Ich habe mich mehr so auf mentale Prozesse dann auch konzentriert. Bin jetzt tätig als Coach und Yoga-Therapeut im Sinne von auf der Basis von Transaktionsanalyse, die mich dann auch dazu gebracht hat, mit diesem Thema in Kontakt zu kommen. Also wie komme ich zum Thema und Vortrag? Anstoß, das war ganz offensichtlich, da ging mal durch die Medien ein richtiger Hype durch mit nicht so schönen Nachrichten. MeToo-Debatte war ein Aspekt, aber viel schlimmer finde ich nochmal das, was da so in den Kirchen und in den pädagogischen Einrichtungen geschehen ist. Auch im Sport Übergriffigkeit. Ich war entsetzt, und das Schockierende dabei ist, dass das eigentlich Institutionen betroffen hat, die selber auf einem hohen ethisch-moralischen Anspruch basieren. Also gehe ich mal bei der katholischen Kirche davon aus und auch bei diesen Reformpädagogen. Und trotzdem, oder vielleicht auch, lag es ein bisschen an dem System, dass Missbrauch innerhalb dieser Institution nicht verhindert werden konnte. Dass vielleicht sogar die Art und Weise, wie so eine Institution funktioniert, mit dazu beiträgt, dass das entstehen kann und dann vor sich hinschwelt. Und dann war so die Frage von mir, sind wir in der Yoga-Szene und hier insbesondere in der Yoga-Therapie vor solchen Auswüchsen gefeit? Sind wir vorbereitet, wenn sowas stattfindet? Und mein Glück, mein Schicksal war eben im Rahmen dieser Transaktionsanalyse-Ausbildung auf das Thema Ethikkommission auch zu kommen. die haben so eine Institution. Komme noch ein bisschen näher dazu. Und dann dachte ich, ja gut, also da gibt es was und da gibt es vielleicht eine Notwendigkeit, da was zu tun. Bringen wir das zusammen, gehe zum Vorstand, sag, hey, da könnte man mal was machen, sagen die, tolle Idee, mach mal. Und dann steht man dann da. Und die Formulierung kommt auch nicht von mir, weil ich hätte dann eher so eine Formulierung, Suche nach Freiwilligen für eine ehrenamtliche Verbandstätigkeit, aber da wird der Raum gleich wieder leer. In meinem Vortrag oder dem Beitrag, den ich jetzt hier bringe, sind eigentlich so drei Elemente drin. Das eine ist Reflexion zum Thema Notwendigkeit, Sinn und Zweck von diesem hehren Begriff Ethik. Dann ein bisschen was dazu, was könnte man darunter verstehen? Ethik, Moral, Ethikkommission, ich weiß nicht, wie weit ihr da drin seid. Und dann, last but not least, die Thüringer Rostbratwurst. Was hat das mit der Ethik zu tun? Ich hätte dann natürlich jetzt auch Seidenwürstle und Schwarzwälder Schinken damit reinbringen können. Das wäre dann so regional dann. Aber ich habe es von jemandem übernommen, wie so vieles, was hier mit drin ist. Das ist also nicht auf meiner Miste gewachsen, sondern das ist einfach ein Zusammentragen und weitergeben vielleicht an euch, dass ihr da den Funken aufnehmt und daraus vielleicht noch mehr entstehen lässt, nämlich konkret diese Idee Yoga, Ethikkommission in der Yogatherapie, Ethikrichtlinien und solche Sachen. Ich habe an der Stelle so eine Zäsur mal für mich eingeplant. Und zwar, ich wollte das erst mit Murmelgruppen machen, aber ich brauche wahrscheinlich selber so viel Zeit, dann kann ich euch nicht auch noch Zeit geben. Und vielleicht haben wir die dann besser auch in den Fragen und Antworten. Geht mal in euch mit drei Fragen. Gibt es oder glaube ich, dass es das gibt, Missbrauch, ohne das jetzt mal genau zu definieren, im Yoga, eins, in der Yogatherapie, zwei, und drittens, sind mir selbst konkrete Missbrauchsfälle in der Yogatherapie bekannt? Bin ich dem begegnet oder kenne ich jemanden, der dem begegnet ist? Ich würde es einfach mal so machen, so mal rein spontan aus dem Bauch raus, einfach mit Hand heben. Gibt es oder glaube ich, dass es Missbrauch gibt oder gegeben hat im Yoga ganz weit? Sind wir uns wohl ziemlich einig. Ja. In der Yogatherapie? Auch, ja. Und habe ich selber Kontakt dazu, selber erlebt oder kenne ich jemanden, die betroffen sind? Es sind weniger, aber es sind doch noch viele. Zäsur heißt, jetzt muss ich eine Entscheidung treffen. Wenn die Entscheidung gewesen wäre, jeder hätte gesagt, Ethik ist für uns kein Thema, Missbrauch kommt nicht vor, dann wäre vielleicht auch gar nicht sinnvoll, da über Ethikkommissionen solche Dinge nachzudenken. Aber es gibt sowas. Die Frage ist eben, wie sind wir institutionell darauf vorbereitet? Und ich denke hier, das ist halt der Appell an die DEKIT, sich hier so aufzustellen, dass wir vielleicht auch ein Stück weit Vorreiter sein können. Ja, nicht warten, bis irgendwas passiert und dann oh Gott, sondern schon von vornherein nach Möglichkeit ausschließen können, dass das in unserem Rahmen passiert. Oder wenn es passiert, dann halt Möglichkeiten finden, die eine rechtliche Bewertung nicht ausschließt, aber auch nicht unbedingt gleich erforderlich macht. Also einen niedrigschwelligen Einstieg. Ja, also dann geht's halt weiter. Mit der Gretchenfrage, das kennt ihr ja noch, Goethe, Faust, Vers 3415, Martens Garten. Wie hast du es mit der Religion oder jetzt für uns dann eher, wie hältst du es eigentlich mit der Ethik? Wir haben eine Grundausstattung mitbekommen. Ich denke, in der Ausbildung haben es die meisten dann mehr oder weniger intensiv gehabt. Yamas, Niyamas ist sowas wie eine ethische Grundlage. Bereits mit dem Begriff Yoga-Therapie, das haben wir so in den letzten ein, zwei, drei Jahren erlebt, sind wir ja auch mitten in so einem Getümmel drin. Darf ich mich überhaupt Yoga-Therapeut nennen? Darf ich therapeutisch, darf ich heilkundlich tätig sein? Das sind in erster Linie juristische Fragen, aber eben nicht nur. Das sind Fragen, mit der sich die DGÜT schon gut auseinandergesetzt hat. Das ist also, denke ich, etwas, was uns auszeichnet. Und für mich ist da offensichtlich, dass Ethik in der Yogatherapie und die damit in Bezug stehenden Begriffe und Aspekte wie Sitte, Moral, Brauch, Missbrauch, Wertvorstellungen so drei Ebenen haben. Erst eine persönliche Ebene. Wie gehe ich selber als Person mit ethischen Themen um? Und Ethik vielleicht ein bisschen mehr so als nicht nur der Missbrauch, nicht nur dieser sexuelle Missbrauch, der jetzt bei diesen Beispielen nicht genannt hatte, da im Vordergrund steht, sondern ich sehe Missbrauch eben auch finanziell, ich sehe Machtmissbrauch im Umgang mit Leuten, ich sehe Missbrauch als Missbrauch von Daten, DSGVO, jeder hat sie verflucht, aber da steht ja was dahinter, wie gehe ich mit persönlichen Daten um. Ich weiß nicht, gestern beim Essen in der Schlange, da war dann so einer der Leute vom Personal, wo ist denn die Haferfrau? Ja, Gott sei Dank hat er nicht gesagt, wo ist denn die Weizenwampe oder so irgendwas dann, also wo man gleich mit Diagnosen und Krankheiten und sowas dann angesprochen wird. Das ist auch schon ein ethisches Thema. Persönliche Ebene, institutionelle Ebene, wie positioniert sich die DGÜT in ihrem Anspruch, die Yoga-Therapie als anerkanntes komplementäres Medizinsystem in Deutschland zu integrieren. Und dann, und das denke ich ist das Wesentliche, wenn wir in diesen therapeutischen Settings da agieren, welche Erfahrungen machen damit unsere Klienten, unsere Patienten? Wie glaubwürdig erleben die das? Wie glaubwürdig erleben uns in diesem Dialog, in diesem Zusammenwirken, in so einer Sitzung oder wie auch immer. Auch hier wieder der Blick, ethisches Verhalten in der DGÜT. Was sagt unsere Satzung dazu? Das wisst ihr wahrscheinlich alle auswendig, ja, so die Mitglieder. Und die anderen müssen es auswendig lernen, um Mitglied zu werden. Paragraph 6, Pflichten der Mitglieder. Da gibt es im Satz 3, Mitglieder haben die Pflicht, bla bla bla, und Handlungen zu unterlassen, die dem Ansehen und den Zwecken des Vereins schaden. Satzung und Beschlüsse der Organe sind zu beachten. Es ist nicht so arg viel, was da bezüglich Ethik drin ist. Die Frage muss da mehr rein. Ich könnte mir da was vorstellen, aber egal. Das war so der erste Komplex, Sinn und Zweck und Notwendigkeit von dem Weiteren. Damit könnte man es ja schon belassen. Ich könnte euch auch ein bisschen was noch erzählen dann über so ein paar Dinge über Ethik, Moral, die ich da so gefunden habe. Und dann halt noch die Rostbratwurst dann am Ende, wenn es euch interessiert. Ja, das ist so ein Prinzip, was ich dann habe in der Vorgehensweise. Ich habe von Gunther Schmidt hypnosystemische Ausbildung was gelernt, der fragt dann immer so ein bisschen nach, also holt sich Aufträge ein für den nächsten Schritt. Ja, also dass man nicht von vornherein ausgeht, da muss es hingehen, sondern ich habe eine Initialvorstellung und komme den ersten Schritt und dann frage ich wieder nach, könnte man da oder dort, ich habe da ein paar Angebote, kann man ja durchaus machen, aber dann entscheiden lässt den Betroffenen, will er diesen Schritt gehen? Soll es in diese Richtung gehen? Mehr, weniger, solche was? Und da kann man schön dosieren dann auch. Ja? Also auch so ein Thema, wie mache ich es denn? Und wichtig bei ihm sind Produktbeschreibungen. Also dass ich dann auch so ein bisschen rüberbringe, was ich denn mir vorstellen könnte, was ich machen würde. Und dann eben passt es und will der das und so weiter. Oder die. Gut. So ein bisschen was zu Begriffe Ethik und Moral. Was halt sehr schnell auffällt, wenn man da in Diskussionen reinkommt, da gehen die Emotionen gleich sehr hoch, schnell hoch. Und häufig hat man so im Nachhinein den Eindruck, so arg weit weg sind die ja gar nicht. Aber einzelne Begriffe, die unterschiedlich besetzt sind, führen dazu, dass dann plötzlich doch ein riesen Diskrepanz entsteht und man über Begriffe redet, wo der andere unter dem gleichen Begriff vielleicht ganz was anderes meint. Und das ist schade, also von daher sind Begrifflichkeiten schon auch wichtig. Ich gehe jetzt nicht so hoch ein, ich versuche das mal so ein bisschen auf meine Verstandesebene runterzuholen. Begriffe wie Ethik und Moral werden im Alltag oft, und wo kommt's her? Also nicht von mir, sondern da gibt es so eine Familie, die heißt Wikipedia und ist im Internet zu Hause dann. Das andere war ein Brockhaus, ich habe da 24 Bände, wenn jemand sich interessiert, die sind kostengünstig abzugeben, also kaum benutzt. Und dann hat die Hedwig einen schönen Artikel geschrieben über Yamas und Niyamas und Yoga-Therapie, das kann ich nur empfehlen. Gibt es wahrscheinlich nur für Mitglieder, also muss man Mitglied werden, nehme ich an. Und ein Dr. Hallstein, der hat mir die Rostbratwurst da so untergeschoben, das ist ganz wichtig. Ethik und Moral werden oft synonym verwendet. Da wäre also Ethik und Moral für dasselbe stehen. Das griechische Wort Ethos oder Ethos, dem Sinne nach etwa Charakter, Sinnesart für Ethik, war dem lateinischen Mos, wo die Moral dann wieder herkommt, in der Verwendung ziemlich ähnlich, sodass antike Schriftsteller, wo wir die ersten Quellen haben, das zeitweilig auch gleichbedeutend verwendet haben. Und in der weiteren Entwicklung der Ethik hat es dann auch wieder verwendet. Andere haben das sehr stark differenziert. Für mich fand es ganz hilfreich, Ethik beschäftigt sich mit der Theorie der Moral. Das eine mehr theoretisch, das andere mehr praktisch. Somit wäre Ethik die Wissenschaft der Moral und die Moral die praktische Anwendung der Ethik. Seid ihr noch mit dabei? Ja. Eine moralische Handlung ist somit jene Handlung, die von allen als richtig oder gerecht gesehen wird. Von allen habe ich in Klammern geschrieben, weil das, glaube ich, das funktioniert nicht so ganz. Und dann so Ethik zum Anfassen, zum Mitnehmen oder was man schon hat, was man schon mal gehört hat. Ethik ist die Lehre vom wünschenswerten Handeln und da kennt man vielleicht diese goldene Regel, was du nicht willst und so weiter. Ja. Und da sind wir schon in einem Bereich, wo wir vielleicht doch viel Gemeinsames haben. Ich habe mir dann den Spaß gemacht, habe mir mal die Geschichte der Ethik so ein bisschen angeguckt und habe das unter dem Schlagwort vom Verlust der Glückseligkeit dann zusammengefasst. Das fand ich interessant, also hier, wenn man irgendwie was hypen möchte, dann, oder ja, früher war das vielleicht mehr wie heute, dann hat man das auf die alten Griechen zurückbezogen. Da gibt es halt schriftliche Unterlagen und so, Überlieferungen. Und da ist so, Platon ist was überliefert, also der hat sich mit den Sophisten darum geärgert. Und dann natürlich Aristoteles, der die antike Ethik dann so ein bisschen stärker in den Vordergrund dann gerückt hat. Und diese antike Ethik fragte ursprünglich nach dem höchsten Gut im zunächst außermoralischen Sinne. Also da war die Verbindung zur Moral gar noch nicht gegeben und bestimmt dieses letzte Ziel des Menschen als Glückseligkeit. Glückseligkeit, da klingeln vielleicht bei manchen die Ohren dann aneinander. Ja, da ist die Beziehung von der Ethik, warum Ethik und so weiter, hin zur Glückseligkeit, hin zu Ananda ist da genannt. Und da bin ich irgendwo, Ashtanga Yoga, 8 Schritte, wo fängt es an, wo soll es hingehen? Ja, fand ich höchst spannend dann. Da gibt es natürlich Vorläufer, gibt es vielleicht Verbindungen, ich weiß es nicht, aber ich fand es sehr, sehr interessant. Die Ethik hat es dann leider also irgendwann verloren. In der Stoa hat man dann die Moral damit reingenommen, sittliche Gesetze und solche Dinge, Leben in Übereinstimmung mit diesen Gesetzen, die als sittliche Gesetze gegeben sind. Im Mittelalter hat man dann so religiös oder philosophisch-theologische Aspekte mit reingebracht. Die Glückseligkeit war da noch mit dabei. Aber die ist dann schon so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Aufklärung hat dann die theologische Begründung wieder rausgenommen Und der Kant hat dann mit seinem Imperativ und solchen Dingen, der hat dann die Glückseligkeit hat er rausgenommen. Da war halt rein nur noch Geist und das Kognitive dann drin. Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie allgemeines Gesetz werde. Oh. Da hätte man viel zu tun, denke ich, wenn wir das persönlich machen. Sehen? Okay. Also ich weiß nicht, ob ihr mit der Bratwurst noch was anfangen wollt. Dann muss ich sputen, ich nehme ein paar Dinge rein. Es ist bezeichnend, dass man von der Ethik dann, also dass die Ethik in der Medizin erscheint, da ist dann auch naheliegend, nach den alten Griechen zu gucken, da gibt es so einen Hippokrates, wer das war, weiß man nicht so genau, und ob er diesen hippokratischen Eid da erfunden hat, ist auch nochmal eine andere Sache, spielt auch keine Rolle. Er gilt auch heute nicht mehr, obwohl da ein paar Dinge drinstehen, die halt durchaus leitend sind. Schweigepflicht, Verbot sexueller Handlungen an Patienten. Man soll keine Blasensteine operieren. Was bedeutet, mach nichts, wovon du keine Ahnung hast. Ja. Und okay, da lassen wir dann weg. Ethikkommissionen, das ist was Neues. Neueres, 1970er Jahre ist das entstanden, auch so im medizinischen, im Forschungsbereich hauptsächlich, welche Art der Forschung darf man denn tun. Dann aus dieser ärztlichen Ethik, was tue ich denn, was tue ich nicht, hat sich dann noch dieser andere Zweig dann herausgebildet, wo es dann darum geht, um das Handeln im Bezug mit anderen Menschen in therapeutischen Zusammenhang. Ethikkommissionen dann in dem Umfeld, wie ich es mir vorstelle oder wie ich es kenne oder wie ich denke, dass es funktioniert, da wäre eben diese Art und Weise, wie gehe ich selber um in diesem therapeutischen Setting. Und da wäre dann zu nennen, also ein paar Dinge, so Grundlagen, an denen man sich orientieren könnte. Die haben das in ihrer Satzung, die DGTA, die Deutsche Gesellschaft für Transaktionsanalyse, für die ich jetzt keine Werbung mache, machte für die DGT. Die hat in der Satzung hat sie die Ethikkommission verankert als Vereinsorgan mit der Aufgabe, ethisches Bewusstsein und Handeln zu fördern und darauf zu achten, dass die Ethikrichtlinien eingehalten werden. Und es ist ein selbstständiges, also ein nicht dem Vorstand unterstehendes Organ. Also da ist eine Parallelgeschichte da nochmal entstanden. Die haben sich eine Verfahrensordnung gegeben, Verschwiegenheitspflicht, Vertraulichkeit, solche Dinge sind da selbstverständlich drin. Vorrangiges Ziel der Arbeit ist es, Schaden von einzelnen Personen, Gruppen oder dem Gesamtverband abzuwenden oder zu mindern. Dabei sind die Prinzipien der Ethikrichtlinien zu realisieren. Also es basiert auf irgendetwas, was wir noch nicht haben, was wir also vielleicht dann noch zum Leben erwecken müssen, mit möglichst vieler großer Beteiligung. Und was wären dann die Aufgaben, Mediationen durchzuführen, mal Ansprechpartner zu sein für ethisch-professionelle Fragen. Wenn es dazu käme, denn hoffentlich nicht, Durchführung von Ethikverfahren bei Verstößen gegen ethische und professionelle Prinzipien, Schlichtung, Auflagen erteilen, Erfüllungen überprüfen, solche Dinge. Und das Ganze fand ich auch spannend im Zusammenhang mit internationalen Vorgaben. Also dass man das nicht in Deutschland wieder mal, wir sind der Nabel der Welt und erfinden alles neu, sondern wie könnte sich das auch in Verbandsstrukturen oder eingliedern, die eben eine weltweite Bedeutung haben. Wichtig ist dabei, auf welcher Grundlage können wir uns da vielleicht einigen. Das sind Werte, Wertegrundlagen, die Würde des Menschen, denke ich, als erstes zu setzen. Selbstbestimmung, die Gesundheit in psychischer, seelischer, geistiger, physischer Hinsicht. Sicherheit und Schutz zu geben, gegenseitig auch in der Verantwortung zu sein. Mit den Prinzipien von Respekt, Bestärkung, Bemächtigung, Schutz, Verantwortlichkeit, Verbindlichkeit in Beziehungen. Die Frage also, brauchen wir in der Yoga-Therapie so eine herausgehobene Stellung der Ethik. Ich sage ja, da können wir also von der katholischen Kirche lernen. Missbrauch selber ist ein Skandal, kommt vor, ist zu vermeiden. Aber was das Allerschlimmste ist, ist das systematische Vertuschen. Und da keine Instanzen schaffen, die es möglich machen, Dinge, die noch nicht mal unethisch sein müssen, aber zumindest mal zu thematisieren und dann herauszufinden, ist da was. Auch als Schutz für Therapeuten, denen man nachsagt, sie würden da unethisch sich verhalten, dass da mal eine neutrale Instanz, die auch kompetent ist, da mal reinschaut und sagt, ist das denn gerechtfertigt? Oder findet da eben so eine Art Mobbing dann auch mal statt? Gut. Wir brauchen es, ja. Wir brauchen es in diesen drei Ebenen. Wir brauchen es für unsere eigene persönliche Entwicklung, unser innerstes spirituelle Entwicklung als menschliche Wesen, die wir ja als Therapeuten auch sind. Wir brauchen es zur Gestaltung unseres yoga-therapeutischen Tuns. Wie machen wir das, wenn wir als Yoga-Therapeuten auftreten? Und wir brauchen es zur Profilierung unseres externen Verbandsauftritts als DGIT, denke ich, um gleichwertig, um auf Augenhöhe mit den anderen Players in diesem Medizinsystem dann auch agieren zu können. Gut, jetzt wäre ich am Ende, also, aber habe die Wurst noch nicht genannt. Ich lese es vor, weil, wie gesagt, das ist von dem Kollegen dann, der ist selber Vorsitzender der Ethikkommission, der DGTA, und der hat so ein kleines Artikel hat er verfasst, aus dem ich das rausnehme, wo er einfach sagt, Ethik ist überall. Ethik ist nicht dieses Hohe und Hehre und das muss jetzt zum Gesetz werden können, was ich da tue. Stellt euch also vor, ich gehe an einem wunderschönen Samstagmorgen oder könnte auch Sonntagmorgen sein, durch die Stadt, es ist Wochenende. Die beste aller Ehefrauen, die sitzt da hinten im Arm und wir schlendern über den Marktplatz. Plötzlich sehe ich sie, nicht die Rostbratwurst, sondern meine Klientin. Drüben steht sie am Würstchenstand mit einer Thüringer Bratwurst im Brötchen in der Hand mit Senf. Ist wichtig. Sie schaut zu mir herüber, wie zufällig, und erkennt mich. Und schon bin ich in einer ethisch brisanten Situation. Eine Reihe von Fragen sind plötzlich relevant. Will sie von mir begrüßt werden oder lieber nicht? Was für Fantasien wird sie entwickeln über das, was ich wohl meiner Frau anschließend sage, woher ich diese gut aussehende Mitvierzigerin kenne? Ich würde natürlich nichts sagen. Aber das weiß die Frau ja nicht. Und wie wird das alles in unsere Zusammenarbeit hineinfließen, unsere nächste Sitzung, die ich mit dieser Klientin dann habe? All diese ethisch wichtigen Fragen kreisen um ein wichtiges ethisches Prinzip für die Beziehungsgestaltung, um das Prinzip des Schutzes. Welchen Schutz geben wir als Therapeuten unseren Klienten. Für einen Teil von uns sicherlich das tägliche Brot, für andere etwas, wo man in solchen Situationen einfach auch mal sich bewusst sein kann. Auch das ist ein Ausdruck meines ethischen Verhaltens. Dieses ethische Prinzip ist wiederum die Ausprägung eines zugrunde liegenden ethischen Wertes, nämlich das der Würde des Menschen als Grundlage. Ich glaube, da sind wir uns auch ziemlich nah. Auch meiner Klientin. So schnell geht das und so alltäglich und überall anzutreffen ist das. Das wäre das Ende meines Beitrags. Danke sehr. Applaus